Feuer der Liebe glich
und der Lichtpreis das Werk seiner Hände.
Der 10. Sonntag nach Trinitatis, Israel-Sonntag. Es geht um das Verhältnis und die bleibende Verbindung zwischen Gott und seinem Volk. Lob Gottes getrost mit Singen, Lied 243, die Strophen 1, 5 und 6. Psalm 122 im Wechsel, er ist im Psalmheft auf Seite 49. Ich freue mich über die, die mir sagten:
Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn.
Nun stehen unsere Füße
in deinem Thron, Jerusalem.
Jerusalem ist gebaut als eine Stadt,
in der man zusammenkommen soll.
Wohin die Stämme hinaufziehen,
die Stämme des Herrn,
wie es geboten ist, dem Volke Israel,
zu preisen mit dem Namen des Herrn.
Denn dort stehen Throne zum Gericht,
die Throne des Hauses David.
Wünschet Jerusalem Frieden.
Es möge wohlgehen denen, die dich lieben.
Es möge Friede sein in deinen Mauern
und Glück in deinen Palästen.
Um meine Brüder und Freunde willen
will ich dir Frieden wünschen.
Um das Hauses des Herrn willen unseres Gottes
will ich dein Bestes suchen. Amen.
Allein Gott in der Höhe sei er. Lied 179, die Strophen 1 und 2. Thank you.
wir sonst in unseren Gottesdiensten besonders auf die Gebote des ersten Teils unserer Bibel. Heute lese ich das Tagesevangelium aus Markus 12. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Amen.
Wer Gottes Stimme hört, weiß, wie sehr wir seines Erbarmens bedürfen. So lasst uns beten. Einziger Gott, du hältst deinem Volk Israel bis heute die Treue. Bis heute stehst du zu deinen Verheißungen. Bis heute ist dir Israel kostbar wie dein Augapfel. So wird es bleiben. Vergib uns, wenn wir meinen, wir seien an Israels Stelle getreten. Vergib uns alle Blindheit und Selbstgerechtigkeit der Vergangenheit und der Gegenwart. Segne jeden Anfang neuen Verstehens. Lass uns das Verbindende entdecken und deine Liebe unter uns groß werden. Lehre uns Geschwisterlichkeit, die aus deiner Treue lebt. Amen. Der Herr ist treu, der uns erschaffen hat. Er schenkt Gnade. Halleluja! Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Halleluja! Amen. Er hat uns wissen lassen, Lied 289, die zweite Strophe.
Kapitel 19. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland brachen sie auf, von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai. Und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkünden: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. Jetzt ein Glaubenszeugnis von Hermann Betzel, bayerischer Bischof, gestorben 1917. Die ganze Größe Gottes besteht in der Filigranarbeit persönlicher Tröstung und Fürsorge. Gott ist nirgends größer als in all den Kleinigkeiten, mit denen er all unsere Kleinlichkeiten hebt und heilt, wendet und endet. Amen. Lasst uns singen. Lied 449, die Strophen 3, 4 und 8.
Unser Gott. Großes, reiches Erbarmen hast du uns erwiesen. Unser Vater, unser König, um unserer Mütter und Väter willen, die auf dich vertraut haben und welche du die Satzungen des Lebens gelehrt hast. Sei uns allen gnädig und belehre uns. Amen.
Amen.
Ich lese eine Predigt von Malte Kopmann. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen.
Amen.
Blut ist dicker als Wasser. Ein Sprichwort, dessen Quellen nicht mehr zweifelsfrei nachzuvollziehen sind. Mancher sagt, es käme aus vorchristlichen Zeiten, in denen wichtige Verträge mit Blut unterschrieben wurden. Wer es heute sagt, versteht es dagegen eher familiär. Wer miteinander blutsverwandt ist, fühlt sich eher zusammengehörig als mit angeheirateten Familienmitgliedern oder Menschen außerhalb der Familie. Wer allerdings mit offenen Augen durchs Leben geht, der weiß, dass es gerade in Familien oft stärker kriselt und lauter kracht als in Freunden oder Bekanntschaften. Da schreibt das Leben ausreichend traurigen Stoff, vor allem für Krimi-Freunde, wie Malte Kopmann und auch ich einer bin. Neulich zum Beispiel. Eine Mutter-Sohn-Beziehung der sehr besonderen Art. Der Vater hatte das Familienschiff längst verlassen. Sie zieht das Kind allein groß, braucht zwei Jobs, um genug Geld zu verdienen. Zeit für das Kind bleibt da nur wenig. Der Sohn gerät auf die schiefe Bahn. Seine Mutter leidet, sie versucht viel, hat aber letztendlich keine Chance mehr, ihren Sohn zu erreichen. Der tanzt ihr sehr schmerzhaft auf der Nase herum. Und er gibt sich später mit Hehlern und Dealern in großem Stil ab. Nutzt seine Mutter aus, wo er nur kann. Bei einem schweren Raub wird er Zeuge eines Auftragsmordes und handelt mit der Staatsanwaltschaft einen Deal aus. Milde Strafe gegen Zeugenaussage im Mordfall. Er kommt in ein Zeugenschutzprogramm, wird aber in seiner Unterkunft aufgespürt und beinahe umgebracht. Irgendwann begreift der Sohn, dass er verraten wurde. Nicht von irgendwem, sondern von seiner eigenen Mutter. Sie hatte es satt, sich von ihrem Sohn das Leben demontieren zu lassen. Auch sie wollte einmal auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein neues Auto fahren, nach Herzenslust einkaufen. Am Schluss, was Mutter und Sohn einmal verband, reicht für das Jetzt nicht mehr aus. Der Sohn geht seiner Wege, die Mutter sieht ihm hinterher, weiß, dass alles zerbrochen ist. Schlusskommentar eines Polizisten: Man kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Antwort des leitenden Kommissars: Und seine Kinder auch nicht. Niemand von uns wird in der Haut von Mutter oder Sohn stecken wollen. Nicht nur, weil schwere Verbrechen im Spiel sind. Denn niemand will das so oder ähnlich erleben müssen. Dass die Liebe zwischen Eltern und Kindern nicht mehr für das Leben reicht. Dass man von den eigenen Wurzeln abgeschnitten wird. Dass man einen Teil seines Selbst verliert. Dass ein Fundament des Lebens zerbricht. Dass alles, an das man gemeinsam glaubte, irgendwann Altpapier ist. Dass eine Beziehung zerbricht, die doch ein ganzes Leben hätte halten sollen. All das wäre eine große Katastrophe für jedes Leben. Genau so eine Katastrophe hat Paulus erlebt. In Jesus von Nazareth hat er den gefunden, der ihm den Glauben seiner Väter aufgeschlossen hat. Er hat verstanden, dass die Liebe Gottes den Menschen durch Jesus so nahe gekommen ist, dass sie in Freiheit aufatmen. Jetzt weiß Paulus endlich genau, wofür er leben soll. Er, der jüdische Schriftgelehrte, wird einer der ersten Theologen der christlichen Kirche, also der Gemeinschaft der Menschen, die dem Juden Jesus von Nazareth als dem Sohn Gottes folgen. Paulus aber muss erleben, wie die Wege seines jüdischen Volkes und die Wege der Nazarener sich unversöhnlich trennen. Dass das, woran sie beide glauben, für das Leben im Jetzt nicht mehr reicht. Dass er selbst, Paulus, von seinen Wurzeln abgeschnitten zu werden droht. Dass er seine Familie verliert, die doch noch am Leben ist. Und dass gerade die Beziehung zerbricht, die doch die stärkste hätte sein können in seinem Leben. Wie tief seine Trauer darüber ist, kann man spüren, wenn man das 9. Kapitel des Römerbriefes liest. Man ist dabei erinnert an die Tränen, die Jesus über Jerusalem vergossen hat. Paulus aber wäre kein Theologe, wenn er diese Lebenskatastrophe nicht ganz grundsätzlich bedenken würde. Denn mit ihr steht die brennende Frage im Raum: Kann Gott seine Versprechen brechen? Kann er gar seinem Volk seine Liebe entziehen? An der Antwort auf diese Frage hängt vieles, wenn nicht gar alles. Es geht eben gerade nicht um die alte Frage, welche Religion nun die richtige sei oder ob es eine falsche gäbe. Der Glauben kann schließlich nur das leben, was er erkennen kann. Einzig Gott sieht doch alles, sogar in das Herz von Menschen. Der Mensch selber aber kann nur sehen, was ihm vor Augen liegt. Gerade in der Frage der Religion kann es darum kein richtig und kein falsch geben. Nur ein Mühen um das Jetzt. Und so geht es hier um die Frage nach der Hoffnung. Denn wenn Gott seine Zusagen an Israel zurückzöge, worauf sollte sich denn Hoffnung auf Gott aufbauen können? Welches Fundament kann man finden, wenn sich ein altes in Sand auflöst? Und belegt die Geschichte nicht vor aller Augen, dass Gott einmal gemachte Zusagen zurückzieht? Paulus führt diese Frage in seinem Brief an die Römer zu folgendem Ergebnis. Ich lese den Predigttext aus Römer 11 ab Vers 25. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels erfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie es geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht bereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Soweit Paulus im Brief an die Römer. Für ihn steht fest, gerade an Israel zeigt sich, dass sie die Menschen wirklich auf Gott verlassen können. Natürlich schmerzt es ihn, dass ein Teil Israels der befreienden Botschaft Jesu keinen Glauben schenken kann. Vor allem, dass dieser Teil zu glauben scheint, dass der Mensch in der Lage wäre, durch eigenes Tun Lebensschuld zu verhindern. Obwohl jeder Tag der Geschichte das Gegenteil beweist. Das ist für Paulus gelebter Unglaube und ist auch nicht zu entschuldigen. Denn die Botschaft der Liebe Gottes ist durch Jesus für die Menschen erschlossen und für jeden unüberhörbar. Aber das ist nur Verstockung, ein Nicht-Hören-Wollen des Menschen. Und es betrifft ja eben nur einen Teil Israels. Es ist darum keinesfalls die Abwendung Gottes von seinem Volk. Vielmehr ist es umgekehrt. Ein Teil des Volkes wendet sich von Gott ab, ist seinen Zusagen gegenüber verstockt, also schwerhörig. Diese Verstockung kann aber gar nicht länger dauern, als bis die Völker in den Ölbaum Israels eingepfropft sind. Dieses Bild hat Paulus kurz vor unserem Text gebraucht. Ein schönes Bild. Gott als Gärtner, der veredelt. Verstockung endet durch Einpfropfen. Einpfropfen in das Gottesversprechen, das durch den Propheten Jesaja allen zu Ohren gekommen ist. Gott selbst wird es sein, der den Menschen die Last ihrer Sünden abnehmen wird. Und in Jesus hat er es getan. Er hat den Himmel aufgeschlossen. Er schließt den Himmel auf. Wer diese Botschaft hören kann, ist gerettet. Und diese Botschaft wird ganz Israel hören. Denn Gott hat beschlossen, jedem in seinem Volk Erbarmen zu schenken. Meine Schwestern, meine Brüder, dieser 10. Sonntag nach Trinitatis wird in der evangelischen Kirche als Israelsonntag begangen. Sein Thema ist die eine Grundkatastrophe des Lebens. Die Thema bleibt, auch für uns. Von der Abfassung unseres Textes trennen uns 19 Jahrhunderte einer schuldbeladenen Geschichte zwischen Juden und Christen. Aus der anfänglichen Feindschaft vieler Juden gegen Christen wurde sehr früh eine Feindschaft vieler Christen gegen Juden. Einer ihrer traurigen Höhepunkte ist die Hölle von Auschwitz, von der Elie Wiesel schreiben muss: Niemals werde ich diesen Rauch vergessen. Niemals werde ich die kleinen Gesichter vergessen, deren Leiber ich verwandelt sah in dem ringelnden Rauch unter einem blauen Himmel. Niemals werde ich diese Flammen vergessen, die meinen Glauben auf immer verzehrten. Niemals werde ich jene nächtliche Stille vergessen, die mich in alle Ewigkeit des Wunsches beraubte zu leben. Niemals werde ich jene Momente vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten und meine Träume in Staub verwandelten. Niemals werde ich diese Dinge vergessen, selbst wenn ich verdammt bin, so lange zu leben wie Gott selbst. Niemals. Auch die Gnade unserer späten Geburt kann uns diese Erschütterung unseres Lebens nicht ersparen. Niemals. Gerade heute nicht. Da muss man nur jeden Tag in die Zeitung gucken, um sich herumschauen, Fernsehen schauen. Niemals. Gerade heute nicht. Auschwitz war doch nur möglich, weil Menschen sich von der Liebe Gottes abwenden. Weil sie bereit sind, ihre gemeinsamen Wurzeln auf den Scheiterhaufen zu werfen. Weil ihnen der gemeinsame Glaube weniger wert ist als das eigene Streben nach Herrschaft. An genau der Stelle, wo doch Gott die Herrschaft innehat, wo Menschen versuchen, die Rolle Gottes zu übernehmen. Auschwitz ist immer menschenmöglich, wenn die Stimmen wie die des Paulus nicht gehört werden. Und auch heute sind wieder Stimmen lauter als seine, viel lauter. Ich höre zwar niemanden, der allen Ernstes versuchen würde, dem palästinensischen Volk das Recht auf Existenz und auf einen eigenen Staat grundsätzlich abzusprechen. Aber ich höre auch immer lautere Stimmen, die Israel diese Rechte absprechen und die das hinter grundsätzlich berechtigter Kritik gegen die derzeitige politische Führung verstecken. Ich erlebe selbst unter uns Menschen, die besser zu wissen glauben, was das wurde, was das Wunde Israel gegen den Terror von Hamas oder Hezbollah oder den Houthi zu unternehmen habe und was es zu lassen habe. Ich erlebe Menschen, die den Juden vorwerfen, unter sich bleiben zu wollen, und den Christen, dass sie missionieren oder zu wenig missionieren. Ich erlebe Menschen, die unter dem Mantel der Religionskritik versuchen, Tagespolitik zu machen. Und unser Glaube aber lässt uns wissen, wir haben nicht vielleicht eine gemeinsame Zukunft. Wir haben nur eine gemeinsame Zukunft. Wenn die Liebe zwischen Christen und Juden sich nicht bewähren würde, dann hätte die Liebe überhaupt versagt. Damit aber hätte Gott versagt. Das aber ist unmöglich, denn dann wäre er nicht Gott. Gott wird unsere gemeinsamen Wurzeln nicht auf den Scheiterhaufen werfen. Denn er ist treu. Er hat in Christus gezeigt, wie ernst er es meint. Mit Israel, mit den Völkern. Und einzig Gottes Liebe ist es, die uns alle retten wird. Nur sie wird unser Zusammenleben gelingen lassen. Juden und Christen gehören zusammen. Die Menschen gehören zusammen. In Liebe und für immer. Alle Menschen erwarten darum im Grunde gemeinsam dieses Liebeshandeln des Messias. Das Handeln des Christus, der von dem jüdischen Neutestamentler Pinchas Lapide als Heiland der Heiden erkannt wird und von dem er schreibt, er mag auch der künftige Messias Israels sein, doch das werden wir erst erfahren, sobald er kommt oder wiederkommt. Menschen können nichts Größeres erhoffen als den Advent Gottes. Und je früher er auch in unser Leben tritt, desto besser für uns. Denn mit ihm kommen die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes in das Leben aller. Amen.
Strophen 4, 6 und 7.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr, du bist Gott, hast du uns nach den Propheten in Jesus Christus gezeigt. Weil du uns gnädig bist, bewahre dein Volk Israel, bewahre deine Kirche, deine Werke des Erbarmens, dass sie die Hoffnung aus dir erkennen und dich bekennen. Leite die Christenheit, dass sie dir glaubwürdig diene als dein Volk unter den Völkern der Welt. Lass uns nicht hochmütig werden gegenüber anderen Bekenntnissen und Antworten, nirgends und nie. Gib der Einsicht Macht, dass Frieden unter allen Menschen geschaffen werden kann und der Erde Fruchtbarkeit erhalten bleiben muss. Tritt zu allen Menschen in Not, auch zu den für uns so fernen und nahen im Krieg. Lass sie sehen, dass sie in dir Hoffnung haben, die niemals trügt. Wecke die Satten und lass ihnen ein Licht aufgehen, das die Zukunft der Welt erhält. Gib deinem Volk überall auf der Welt neuen Mut, davon zu reden, dass du das Heil bist. So lass es hell werden für Verzagte und Zweifler, für Schuldige und Ängstliche, für Trauernde und Sterbende. Und erhöre die Schreie, die zu dir dringen aus dieser Welt. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir hier am kommenden Sonntag. Er wird von den Lektorinnen gestaltet. Zu danken ist für die Kollekten des letzten Gottesdienstes. Sie erbrachten 56,50 €. Die heutige amtliche Kollekte in den großen Kasten ist für die Arbeit des Instituts für Kirche und Judentum gedacht. Die Spende in den kleinen Kasten ist für unsere Gemeinde. Die Kästen befinden sich bei den Gesangbüchern. Gott, der Herr, segne Gebende und Gaben. Amen. Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue. Lied Nummer 200, die Strophen 5 und 6.